Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Also bei der Begrüßung habe ich schon fast alles probiert, aber mit 165, das ist neu. Also die Folge 165 des CC2 geht wahnsinnig schnell vorwärts. Bald haben wir dann wieder die 200. Ausgabe, müssen wir uns wieder was ausdenken. Aber zunächst einmal, heute begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, die mit dem Knopf im Ohr oder die mit den Lautsprecherboxen, alle seien gegrüßt.
Ich begrüße auch ganz herzlich alle Zuhörerinnen und ich begrüße ebenso herzlich alle Zuhörer. Und mir ist es wurscht, wie Sie uns hören. Hauptsache, Sie hören uns. Aber wenn Sie uns nicht hören würden, würden Sie ja nicht hören, was ich sage.
Aha, ja. Wir haben ja alle in der letzten Zeit wahrscheinlich mitgekriegt, dass da wieder etwas unterwegs ist. So ein neuer Wurm, nennt sich Konfiger, hat noch ein paar andere Namen. Und wir hatten das in der letzten Fernsehsendung, in der letzten Woche, hatten wir ja auch schon darüber berichtet gehabt. Und das wollen wir nochmal wiederholen hier in dem Audiocast, denn nicht jeder guckt die Fernsehsendung, nicht jeder hört den Audiocast, so erreichen wir aber dann doch vielleicht die Leute, die es wirklich angeht.
Ja, wiederholen ist ja eigentlich das falsche Wort. Wir wollen ja hier mal ein bisschen tiefer hineinschauen, mal gucken, was ist das Ding, wie funktioniert das, wie geht das eigentlich, was macht das? Und das ist schon etwas anderes, also keine Wiederholung, nur das Thema an sich ist in irgendeiner Art eine Doublette, die nicht doppelt ist.
Na gut, es sind, ja, gut, okay, lassen wir es dann. Diesmal ist Tilman Werner unser Gesprächspartner, der Herr Lederer, haben wir gar nicht nachgefragt, ob er nun Vater ist.
Leder heißt er.
Leder, ob er nun Vater ist.
Felix Leder.
Denn er war ja bei uns in Düsseldorf mit einem Handy, das musste immer jemand in der Hand halten, denn es hätte sein können, dass er schon von Düsseldorf zurückgerufen wurde, denn seine Frau war kurz vor der ersten Geburt. So, dann haben wir noch ein schönes Thema. Und
nein, das ist kein schönes Thema.
Aber
also in doppeltem Sinne nicht, denn Kinderpornografie ist überhaupt kein schönes Thema. Und das, was unsere überaktiven Staatsdiener daraus machen, das ist noch auch nicht schön.
Das ist unglaublich.
Da wollen wir ein Gespräch mit Thilo Weichert führen.
Das ist in Schleswig-Holstein, das ist ein wagemutiger Datenschützer.
Ja.
Denn der hat auch die Firma Google, diese selbstherrliche Firma, ziemlich düpiert, indem er einfach verboten hat, in Schleswig-Holstein Streetview-Aufnahmen zu veröffentlichen.
Ja, das sind eigentlich unsere beiden Themen, die wir für heute vorbereitet haben. Und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal hören, wie denn das mit dem Wurm.
Ich komme jetzt mal wieder zu Wolfgang Rudolf, der sagt immer Linux. Kein Problem mit diesem Wurm. So ist es ja, ne? Denn Linux ist so unbedeutend, dass sich keiner darum kümmert und einen Wurm dafür schreibt.
Ist doch schön.
Ja.
Außerdem wäre das ja gar nicht so einfach wie mit diesem platten Alltagsbetriebssystem, welches du verwendest.
Also okay, alle, die Windows machen, die müssen genau hinhören. Die Appleianer sind auch ausgenommen.
Im Moment
und
noch,
die Linuxer und die BIOS und was wir noch für Betriebssysteme haben, vom C64 oder irgend so ein Basic-Betriebssystem, auch die werden keinen Wurm dieser Art bekommen. Also es geht los mit Tilman Werner. Eigentlich könnten wir jetzt in die Trickkiste greifen, die letzte Fernsehsendung nehmen und da was rausschneiden und dann hätte ich den nächsten Gast, der am Telefon ist, begrüßt. Es ist nämlich Tilman Werner aus Bonn und wir hatten in der Fernsehsendung das Thema Konfiger drauf. Also dieser Wurm, der so millionenfach überall drinstecken soll, der irgendwann noch was ganz Böses machen kann, soll, will oder was auch immer. Wir wollen das jetzt mal in der Audiosendung beleuchten. Gibt es eigentlich was Neues, Herr Werner, zu dem Konfiger, der ja auch nur anders heißt? Wie heißt er noch?
Down It Up heißt er noch, also Symantec, die Antivirenfirma, war so freundlich, einen etwas gesellschaftsfähigeren Namen dann noch zu bescheren. Ja, aber was Neues gibt es eigentlich nicht, seit wir bei Ihnen in der Sendung waren. Also die Infektionszahlen sind etwa gleich geblieben, die liegen in den Hunderttausenden oder gar Millionen weltweit. Aber
wie kann man das denn nachgucken?
Das funktioniert folgendermaßen, dieser Konfiger, der kontaktiert täglich eine Liste von Domains, um dort nach Updates zu suchen oder nach Kommandos. Und diese Domains sind aber bekannt, das heißt die Generierungsalgorithmen, die wurden reverse-engineert, unter anderem auch von unserer Gruppe. Und jetzt gibt es ein Gremium, das sich zum Ziel gesetzt hat, all diese Domains zu registrieren. Das wird auch gemacht. Die werden also quasi lückenlos registriert. Und dann kann man eben auf diesen sogenannten Sinkholes gucken, wer sich da meldet und kriegt so relativ zuverlässige Infektionszahlen.
Ich habe da zu der Funktionsweise des Wurmes mal eine grundsätzliche Frage. Er hat ja ein relativ neues Auto-Update-Verfahren mitgebracht in diese Welt und er leitet ja Funktionsaufrufe aus dem Betriebssystem Windows um auf sich. Wie funktioniert das eigentlich? Wie macht er das?
Also da spricht man vom sogenannten Hooking. Und in der Tat ist diese Technik des Hooking, also des Einklinkens in vorhandene Systemaufrufe, gar nicht mal so neu. Also das ist abgeguckt eigentlich. Es gibt da auch legitime Anwendungen für diese Technik, möchte ich mal sagen. Aber das funktioniert im Prinzip so, dass man in den Maschinencode der Funktion, die man hooken möchte, reinspringt und die ersten Instruktionen überschreibt, sodass eben nicht diese Funktion ausgeführt wird, die man hooken möchte, sondern stattdessen werden die ersten Instruktionen überschrieben mit einem Sprungbefehl, der die Ausführung dann auf eigenen Code umlenkt.
Was heißt denn hooken eigentlich?
Der Haken, der Hook auf Englisch. Also man hängt sich da rein.
Also der setzt sich quasi an den Anfang irgendeines legitimen Codes im Rechner, überschreibt dort die ersten Kommandos, einen Link hinein und auf sich selbst. Und diese ersten Kommandos werden wahrscheinlich dann irgendwo am Ende wieder angehangen und auch wieder verlinkt, sodass das Programm selbst gar nichts davon merkt.
Ja, richtig, genau. Also die werden an einer Stelle gesichert und nachdem der eigene Code ausgeführt wurde, wird dann zunächst dieser gesicherte Teil und dann der Rest des Originalcodes wieder ausgeführt.
So, jetzt kommt also ein Funktionsaufruf. Und was geschieht dann? Jetzt muss ja Configer erstmal dekodieren und diesen darin enthaltenen Shellcode. Dann versucht er wahrscheinlich den Wurmcode nachzuladen. Wie geht das? Wie funktioniert das?
Jetzt verstehe ich nicht ganz, worauf die Frage abzielt. Also es geht um einen originalen Funktionsaufruf, der eine gehookte Funktion betrifft?
Ja, oder genau.
Ja, also dann wird eben zunächst mal dieser Sprungbefehl ausgeführt. Das ist die erste Instruktion der aufgerufenen Funktion. Und damit verzweigt die Ausführung dann in Configers Code. Und Configer macht das eben zum Beispiel, um festzustellen, ist das jetzt ein weiterer Angriffsversuch, denn Configer ist da ein bisschen egoistisch, der möchte Maschinen für sich haben, der möchte die nicht teilen. Also testet er solche Funktionsaufrufe, ob das weitere Angriffe sind, beispielsweise, und filtert die dann raus. Das macht dieser Hook.
Und dann könnte man natürlich denken, wenn er ja solche Sachen dann, wenn er sich mal installiert hat und etabliert hat, aus dem Internet sucht und nachlädt, könnte man ihm ja auch anderen Code unterschieben. Aber er ist ja wohl so schlau, dass der Entwickler gesagt hat, nur mit meinem Schlüssel, mit meinem RSA-Schlüssel, darfst du diese Sachen laden. Wie wird denn das realisiert? Das ist doch was Neues.
Ja, das ist zwar in der Vergangenheit auch schon beobachtet worden, aber eher selten. Configer macht das zum ersten Mal im großen Stil, möchten wir sagen. Also es ist so, dass der Update-Prozess an sich nicht geschützt ist. Das heißt, da kann man reingucken, kann verstehen, wie das funktioniert. Aber wie Sie eben schon sagten, etwas, das heruntergeladen wurde von Configer, wird vor der Ausführung dann geprüft, ob eine gültige RSA-Signatur enthalten ist. Und nur wenn das der Fall ist, wird dieser Download sozusagen ausgeführt.
Das ist ja eigentlich ganz schön intelligent, dass ein Wurm sich solcher Methoden bedient. Und dann guckt er natürlich auch noch, ob da irgendwo vielleicht eine neue Version da ist oder ob er die neueste Version ist. Das heißt, er überschreibt sich nicht mit einer alten Version.
Ja, genau, das passiert auch. Also das ist eigentlich das Prinzip hinter diesen Updates. Also er versucht natürlich, nach aktuelleren Versionen zu suchen oder nach Add-ons, nach Plugins, die er dann herunterladen kann. Also das ist der Sinn hinter diesem Update-Prozess.
Das klingt alles so, als wäre das kein Erstklässler, der da am Programmieren war.
Ja, der Meinung sind wir auch. Also wir haben es hier auf jeden Fall mit Leuten zu tun. Wir gehen von einer Gruppe aus, die weiß, was sie tut, die auch vom Fach ist, also informatisches Know-how hat.
In der Fernsehsendung haben wir ja gesagt, dass die ersten Spuren so ein bisschen in die Ukraine zeigten, dass andere Spuren wiederum nach China zeigen und dass weitere Spuren auch nach USA zum MIT zeigen. Also so eine weltweite Verknüpfung aller neuer Techniken, die da zusammengeführt werden, müssen gute Leute sein. Ne?
Ja, ganz klar. Also man muss dazu natürlich sagen, das Internet ist ja global und von überall in der Welt quasi zugreifbar. Ich kann mir auch von hier einen Rechner in der Ukraine registrieren und verwenden für solche Dinge. Aber in der Tat ist es so, dass es Hinweise darauf gibt, dass vielleicht der Wurm ukrainischen Ursprungs ist. Es gibt diesen Keyboard-Layout-Check. Also wenn ein ukrainisches Keyboard installiert ist, dann deaktiviert sich der Wurm. Und natürlich kann man auch, also Profiler können irgendwie Gedankenexperimente anstellen, wo wahrscheinliche Ursprungsländer sind. Und da gibt es eben auch eine Reihe der üblichen Verdächtigen, die hier auch in Betracht gezogen werden müssen.
Was macht denn Configer überhaupt, nachdem er sich installiert hat und guckt, ob er irgendwo neue Kommandos oder neue Updates bekommen kann? Aber was tut er selbst an dem Rechner? Was verhindert er, was blockiert er oder löscht er sogar etwas?
Ja, also zunächst mal versucht er, eine Infrastruktur aufzubauen und zu sichern. Das heißt, dieser Configer-Wurm selbst hat keine eigentlichen Schadfunktionen. Er kann zum Beispiel kein Spam versenden oder solche Dinge, die üblicherweise von Malware mitgebracht werden, sondern er versucht, den Rechner zu sichern. Er versucht zum Beispiel, Updates zu verhindern. Er versucht zu verhindern, dass der Rechner gesäubert wird mit einem Virenscanner, indem er beispielsweise Zugriffe auf Domains blockt, wie Microsoft, wie die Seiten der großen Antivirensoftwarehersteller.
Was geschieht dann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Antivirenhersteller gehe, um mir ein Update zu ziehen oder zu Microsoft?
Die Seite kann nicht geladen werden. Also es wird sozusagen ein Timeout vorgetäuscht. Man versucht eben die Seite anzusurfen in seinem Browser und irgendwann sagt der Browser, ja, kann ich nicht erreichen. Und das basiert auf einem dieser Hooks. Also auch da ist ein Hook installiert, der bestimmte Domainzugriffe filtert.
Das könnte man aber wahrscheinlich besser machen, ein bisschen unauffälliger, oder?
Ja, das könnte man eventuell unauffälliger machen. Also man könnte vielleicht das Ansurfen dieser Seiten noch zulassen, aber das Scannen nach Viren verhindern oder sowas. Aber ja, es ist wohl effektiv genug und deshalb hat man sich für diesen Weg entschieden.
Das ist ja auch so eine Methode, wie man feststellen kann, ob man eventuell einen von diesen Typen da hat, diesen Configers, indem man die Software ausnutzt und guckt, ob man da zum Virenscanner kommt oder nicht und so weiter. Auch Ihr System arbeitet so ein bisschen, Sie haben ja auch so eine Schadschutzsoftware da vorgestellt, die man auch laden kann. Vielleicht sage ich sogar noch mal ganz kurz noch mal die Internetadresse sagen, denn viele Leute haben ja Angst vor diesem Ding, wo man sich das mal testen kann.
Ja, die Internetadresse ist http://, und dann for für Englisch 4, .cs.uni-bonn.de/configer. Und da befindet sich eben die Configer-Seite, die wir erstellt haben mit all unseren Informationen und Erkenntnissen.
Und dann kommt ein grüner Haken, dann kann man beruhigt sein und wenn es rot wird, dann hat man Pech gehabt. Ne?
Genau, da nutzen wir eben diese DNS-Filter aus, um unsererseits bestimmte Inhalte auf der Seite zu laden. Und wenn das nicht funktioniert, wenn einer dieser Ladeversuche fehlschlägt, dann erscheint eben ein Warnhinweis.
Ansonsten ist alles gut. Dieser Configer tut ja im Moment noch nichts, noch gar nichts Böses, Schlechtes. Im Grunde genommen wartet die Welt ja darauf, was der Autor dieses Wurms eigentlich vorhat. Wann er jetzt mit Hilfe dieses Zombies, der Rechner ist ja dann ein Ferngesteuerter geworden, irgendwelche Programme lädt und dann vielleicht irgendetwas Schlimmes zu tun, einen Nutzen daraus zu ziehen. Gibt es da irgendwelche Hinweise darauf, was irgendwann einmal dieser Configer wirklich machen soll?
Also einmal ist es schon geschehen, einmal hat Configer tatsächlich schon etwas nachgeladen. Und zwar hat es sich in dem Fall gehandelt um ein weiteres Schadprogramm, Welldeck heißt dieser Virus. Und wir gehen davon aus, hier an der Uni Bonn, dass die Configer-Infrastruktur zur Verbreitung dieses Welldeck-Virus genutzt wurde. Also es ist gar nicht mal unbedingt gesagt, dass diese beiden Viren etwas miteinander zu tun haben, aber wir wissen, dass heutzutage es da einfach um Geschäfte geht. Das sind ja Mafia-ähnliche Strukturen, die da heutzutage in diesem Schadsoftware-Umfeld unterwegs sind. Und es mag sein, dass eben jetzt die Configer-Infrastruktur zur Verbreitung eines anderen Virus genutzt wurde. Außerdem wurde noch so ein Fake-Antivirenprogramm nachgeladen, das dem Benutzer vorgaukelt, sein Rechner sei total verseucht und er solle dann für $60 oder so eine Software kaufen.
Ist das nicht ungeschickt gemacht worden, dass die Virenscanner da nun doch schon zugreifen können? Es gibt ja Entfernungsprogramme dafür. Hat der Configer sich zu lange harmlos gezeigt oder wie ist das zu sehen?
Also Entfernungsprogramme oder Signaturen, die in den gängigen Antivirenprogrammen eingesetzt werden können, gibt es eigentlich binnen weniger Stunden nach Erscheinen einer neuen Malware. Und so war es auch bei Configer der Fall. Aber das, was wir beobachten, zeigt eben, dass das gar nichts nützt. Es gibt also immer noch genug Leute, die ihre Systeme nicht scannen oder die keine entsprechende Software verwenden. Also Configer kann sich trotzdem ausbreiten und Systeme infizieren.
Also Tipp, immer den Computer sauber halten, den neuesten Virenscanner, Patches nachladen und alles, was mir angeboten wird. Dann kann man einigermaßen sicher sein, dass man vielleicht verschont wird.
Ich habe da noch eine Frage dazu. Ja? Wenn Sie jetzt ein fremdes Programm, dieser Configer ist ja ein Programm, nehmen, reingenieren, auseinandernehmen, wie sieht denn das rechtlich aus? Moralisch ist es in Ordnung, aber rechtlich, man darf es doch eigentlich gar nicht. In welcher Lücke bewegen Sie sich?
Also man darf dieses Reverse Engineering nicht machen im Falle von kommerzieller Software, wo das in den Lizenzvereinbarungen ausgeschlossen ist. Aber beim Configer gibt es natürlich keine entsprechenden Lizenzbestimmungen. Es gibt niemanden, der da irgendwelche Rechte einfordert und insofern sehen wir da keine Probleme. Also bei Schadprogrammen ist das eigentlich üblich.
Wäre vielleicht ganz gut, gut, wenn der Richter einfordern würde, ja. Hätte man ihn.
Ja, und Sie könnten dann, wenn Sie den gefangen haben, die 250.000 US-Dollar, ja. die Microsoft ausgesetzt hat, in die eigene Tasche stecken.
Ja. Das wäre schön, ja.
Ja. Weiterhin viel Erfolg. Grüßen Sie Ihren Kollegen Felix Leder.
Und melden Sie sich wieder, wenn Sie was Neues gefunden haben.
Ja, werde ich tun.
Ja, okay. Ja, schönen Tag noch. Tschüss, Herr Werner. Am 22. April 2009 hat das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf zur Internetsperre gegen Kinderpornografie beschlossen. Teil der Vorlage, die noch in dieser Legislaturperiode vom Bundestag beschlossen werden könnte. Doch geht es nur um Kinderpornografie oder schießt man hier über das Ziel hinaus? Zu diesem Thema haben wir einen für uns schon alten Bekannten, Dr. Thilo Weichert, in der Telefonleitung und wollen mal hören, wie es aus Ihrer Sicht aussieht. Ist dieses Gesetz denn wirklich so angepasst, dass man das Ziel, nämlich Kinderpornografie zu bekämpfen, erreicht? Oder ist es so weitläufig angepasst, dass wir ja so ein bisschen Angst haben müssen, was daraus wird?
Vielleicht sollten wir ganz schnell noch dazu sagen, dass das der Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein ist.
Ja, deswegen darf ich auch grüßen mit Moin Moin.
Also ich habe mal gehört, da war ich auf Borkum und habe auch Moin Moin gesagt. Dann hat man mir gesagt, ich wäre ein Schwätzer. Weil normalerweise würde man sagen Moin.
Ja, das ist richtig.
Und die Leute, die Moin Moin sagen, das wäre ein Schwätzer.
Nee, das ist also manchmal, wenn man schon so viel gesprochen hat wie Sie, darf man auch Moin Moin sagen.
Ah.
Das
ist dann schon. Ja. So, jetzt aber zurück.
Ja, also dieses geplante Gesetz ist aus unserer Sicht, aus Datenschutzsicht, sehr zu kritisieren. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass also Kinderpornografie mit effektiven Mitteln bekämpft werden muss und natürlich auch Kinderpornografie im Internet. Aber was jetzt hier gefordert und angeboten wird, ist aus vieler Hinsicht ein untaugliches Mittel und es ist insbesondere auch ein gefährliches Mittel. Es wird ja immer darüber gesprochen, dass also dadurch die Internetzensur eingeführt würde und dann immer mehr ausgeweitet werden könnte. Das ist sicher ein Aspekt, solange wirklich nur jetzt Kinderpornografie-Seiten, die auch in förmlichen Verfahren gesperrt werden, ist das, denke ich, nicht das große Problem. Wir haben aber ein riesiges Problem, wenn, wie auch jetzt im Gesetz vorgesehen ist, nicht nur jetzt eine reine Sperrseite, die eventuell dann auch nochmal überprüft werden kann, geschaltet wird, sondern wenn auch sämtliche Zugriffsversuche von Menschen auf solche Seiten mitgelockt werden und zur Verdachtsgewinnung für Bundeskriminalamt oder für sonstige Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsorgane zur Verfügung gestellt werden. Dann haben wir wirklich eine Überwachung und zwar nicht nur von Kinderpornografie, sondern auch von Leuten, die nicht ansatzweise damit irgendetwas zu tun haben.
Das war ja von Anfang an gar nicht so geplant. Es sollte ja einfach nur dieses Stoppschild erscheinen und sagen, hier geht's nicht weiter und überleg bitte mal, das ist so nicht das Richtige, was du machst. Und jetzt kommt dazu, dass die Provider in die Lager versetzt werden sollen und es wird von ihnen gefordert, dass sie mitlocken, wer denn nun versucht hat, darauf zuzugreifen, egal ob bewusst, gezielt oder rein zufällig oder aus Versehen. Und das ist doch nicht irgendwie so, ja, sagen wir mal, das gesamte Volk unter Generalverdacht gestellt. Die Unschuldsvermutung fällt hier vollkommen weg.
Das ist genau richtig. Also eher, gut, Unschuldsvermutung im klassischen Sinn gilt hier noch nicht, weil wir es noch nicht mit einem Strafverfahren zu tun haben und einer Bestrafung, wenn Sachen mitgelockt werden. Aber wir haben es hier mit einer absolut klassisch bekannten, aus anderen Bereichen, also im Telekommunikationszugangsbereich, bekannten Vorratsdatenspeicherung zu tun. Mhm. Also es werden Daten gespeichert der Nutzung von ganz bestimmten Diensten, von denen noch nicht im förmlichen Verfahren festgestellt worden ist, dass sie rechtswidrige Inhalte jetzt beinhalten, zum Ersten und zum Zweiten, wo nicht ansatzweise erkennbar ist, dass die Leute wirklich auf Kinderpornografie zugreifen wollten. Es ist sehr oft so, dass irgendwelche Links weitergeschaltet werden. Ich gehe auf einen Link und es wird automatisch, werde ich weitergeleitet auf einen anderen Link. Und wenn jemand anders mich so auf eine Kinderpornografie-Seite verweist, ohne dass ich auch nur irgendetwas dafür getan habe, bin ich auf einmal der Kinderpornografie verdächtig und bekomme vielleicht Besuch vom BKA. Das kann es doch nicht sein.
Das ist ja bösartigerweise, könnte man ja so etwas machen. Was mich besonders erschreckt, ist, dass die Bundesjustizministerin Tsipras selbst gesagt hat, dass diese Internetsperre sehr schnell auf Websites ausgeweitet werden könnte, die nichts mit Kinderpornografie zu tun haben.
Da habe ich auch Angst.
Und wortwörtlich hat sie gesagt, ich gehe davon aus, dass dadurch Begehrlichkeiten geweckt werden. Also wenn innerhalb der Regierung solche Gegensätze da sind, dann erschreckt mich mich das eigentlich noch mehr.
Ja, das ist natürlich einfach zu erklären. Wir haben es ja nicht nur mit einer monolithischen Bundesregierung zu tun, sondern mit unterschiedlichen Fraktionen, mit unterschiedlichen Ministerinnen und Ministern und ja auch verschiedenen ja bürgerrechtlich Engagements. Also eine Frau Tsipras würde ich also mehr Sinn für Bürgerrechte jetzt zugestehen als etwa einem Herrn Schäuble. Aber gut, das ist eine Geschichte, dass Frau Tsipras darauf hinweist, dass natürlich jetzt über dieses Instrument neue Begehrlichkeiten entstehen. Das ist offensichtlich so, das wissen wir. Es gibt im Urheberrechtsbereich, aber auch in sonstigen Bereichen ja sehr große Begehrlichkeiten nach Internetsperren, nach einer verstärkten Überwachung des Internets. Das halte ich aber auch nicht für das große Problem, solange wir als Gesellschaft in der Lage sind, dann solche Begehrlichkeiten auch zurückzuweisen. Alles, was technisch möglich ist, das ist auch das ja, Sperren, das Zensieren des Internets, das ist auch das Mitlocken des Internets. Das ist natürlich eine Begehrlichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Nur eben darüber zu diskutieren und dann ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen, das ist das andere. Und da, denke ich, ist eben das neue oder geplante Gesetz absolut unvernünftig.
Jetzt noch eine Frage dazu, was für mich persönlich mein Demokratieverständnis eigentlich auf den Kopf stellt. Welche Seiten auf dieser Sperrliste stehen, wird nicht veröffentlicht. Das heißt, hier kann das BKA tun und lassen, was es will. Wer da drauf geschrieben wird, das erfährt man eigentlich nur dann, wenn man aus Versehen oder vielleicht auch gezielt auf eine solche Seite zugreift. Hat das überhaupt etwas mit Demokratie zu tun? Leben wir nicht in einer offenen Gesellschaft, wo man sagen kann, Kinder, das und das und das bitte nicht. Ihr seid alle erwachsen und ihr wisst es, das dürft ihr nicht. Nein, da wird heimlich Versteck gespielt, so wie eine Falle aufbauen.
Ja, dann
und
wenn kannst jemand, du auch heimlich was anderes
ja, drauf wenn, tun. Wenn jemand reintappt, dann hat er Pech gehabt. Ja.
Das ist sicher ein zentrales Argument, dass also die Kontrolle über das, was jetzt wirklich gelistet wird, nicht öffentlich stattfinden kann, sondern nur per Zufall. Also eine demokratische Kontrolle im klassischen Sinn findet nicht statt, sondern es ist eher eine zufällige Kontrolle. Aber das würde ich nicht unbedingt als das große Problem sehen.
Und Sie als Datenschützer kommen da auch nicht dran?
Wir würden da sicher ranbekommen, aber wir würden natürlich genauso geheimnisverpflichtet werden wie jetzt das Bundeskriminalamt selbst. Ich hoffe, dass wir im Rahmen von Datenschutzkontrollen natürlich dann auch den Zugang zu eben dann den entsprechenden Daten bekommen und entsprechende Überprüfungen vornehmen können. Derjenige, dessen Seiten blockiert werden, der wird das natürlich feststellen. Der hat auch die Möglichkeit, dann das rechtlich überprüfen zu lassen. Und ich erwarte eigentlich dann von solchen Webseitenanbietern, die den Eindruck haben, dass sie rechtswidrig ihre Seiten gesperrt bekommen, dass die dann auch versuchen, über ein förmliches rechtsstaatliches Verfahren dann die Rechtswidrigkeit festgestellt zu bekommen und sich eben mit den in unserer Gesellschaft vorgesehenen Instrumenten gegen so eine Zensur, gegen so eine Sperrung auch zur Wehr zu setzen.
Was kostet das dann? Das muss ja vor Gericht ausgetragen werden. Wie lange dauert
das?
In
dem Augenblick, wo jemand einen Gerichtsprozess gewinnt, kostet es für den Betroffenen außer viel Ärger und Stress, aber vielleicht auch Werbung, überhaupt nichts.
Und wie lange dauert es?
Das kommt ganz drauf an,
wie... Bis er bankrott ist.
Also ich gehe mal davon aus, dass also Rechtsverfahren nicht so gestaltet sind und so lange dauern, dass sie in Form der Rechtsverweigerung münden. Aber es ist natürlich ein Problem, dass also zunächst einmal man da einen unter Umständen schwierigen Weg begeht.
Jetzt war es ja bisher eigentlich so, dass das Bundeskriminalamt da ganz anderen Regeln unterworfen war, als zum Beispiel unsere Geheimdienste. Unsere Geheimdienste müssen ja ihre Sachen gar nicht offenlegen, Untersuchungsausschüssen und internen Ausschüssen, okay. Das BKA auf jeden Fall, zumindest hinterher. Ja. Jetzt sieht es aber so aus, als wenn das BKA so ein bisschen geheimdienstlich tätig werden könnte, ohne dass das jemand kontrollieren kann.
Also ja und nein. Das BKA ist seit Jahren schon auch im nachrichtendienstlichen, geheimdienstlichen Bereich tätig. Alle verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, Telefonüberwachung, verdeckte Wohnraumüberwachung und. Das sind im Prinzip geheimdienstliche Methoden. Wir Datenschützer haben immer kritisiert, dass das BKA und auch andere Strafverfolgungsorgane, aber insbesondere das BKA, eben sich immer mehr auch zu einem Geheimdienst mutiert. Es ist auf der anderen Seite natürlich klar, dass nicht alle Ermittlungsmaßnahmen des Bundeskriminalamts offengelegt werden können. Dann würde unter Umständen die Ermittlung, strafrechtliche Ermittlung auch ineffektiv werden. Und eine nachträgliche Kontrolle würde es im konkreten Fall natürlich geben. Wenn das BKA sowas macht, dann kann es das ja nicht jenseits der öffentlichen Kontrolle und Wahrnehmung durchführen. Es sollen ja diese Seiten auftreten. Der Nutzer des Internets stellt ja fest, dass er ganz bestimmte Seiten nicht aufrufen kann und wird dann das unter Umständen dann auch weiter recherchieren. Und in diesem Sinne habe ich jetzt gar nicht die große Angst, dass über diese Maßnahme hier das BKA noch stärker als bisher ohnehin zu einem Geheimdienst oder zu einer geheimen Behörde wird.
Der digitale Bürgerrechtsverein Föbut hat ja schon angekündigt, dass er einen Server zur Verfügung stellen würde, dass man künftig ja quasi anonym im Internet surfen kann. Und andere Organisationen haben das auch schon gesagt. Und es gibt ja auch schon Software, die einfach auf Tastendruck die DNS umschaltet. Ja. Ist denn so etwas, wenn man das dann nutzt, vielleicht dann strafbewehrt?
Nee, unter keinen Umständen. Wir haben nach dem Telemedienrecht heute den Anspruch, im Internet anonym surfen zu dürfen, mit der Konsequenz, dass wir zum Beispiel auch im Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein mit anbieten, den Dienst Anon, über den eben eine anonyme Nutzung eben des Internets ermöglicht wird. Tor ist ein anderer Anonymisierungsdienst, der auch legal genutzt werden kann. Das ist nicht das Problem. Es ist auch überhaupt kein rechtliches Problem, jetzt einen Domain-Name-Service einzusetzen, der solche Internetsperren umgeht. Dafür gibt es im Augenblick noch keine Rechtsgrundlage, um sowas zu verbieten. Und ich denke, bevor sowas passiert, müsste noch sehr, sehr viel anderes passieren. Ich glaube, da gibt es noch auch wirksame gesellschaftliche Diskussionsmöglichkeiten und Widerstandsmöglichkeiten.
Also wenn man sieht, wenn man so Zitate liest von unserer Ministerin von der Leyen, da kann es einem ja auch irgendwie komisch vorkommen. Was sind Sie denn eigentlich? Kennen Sie sich am Computer aus?
Ich hoffe ein bisschen, aber nicht so gut wie die Techniker in meiner Sinnstelle.
Na gut, aber Sie sind versiert am Computer.
Ja.
Dann sind Sie auch ein Pädokrimineller.
Das wüsste ich jetzt eher nicht, aber so, wenn Frau von der Leyen das mir unterstellen würde, dann also würde Zitat, ich das natürlich demontieren. Ja.
Zitat von der Leyen. Wir wissen, dass bei den vielen Kunden, die es gibt, rund 80% die ganz normalen User des Internets sind. Und jeder, der jetzt zuhört, kann eigentlich sich selber fragen, wen kenne ich, der Sperren im Internet aktiv umgehen kann? Die müssen schon deutlich versierter sein. Das sind 20%. Die fehlten nämlich eben von den 80. Ja. Die sind zum Teil schwer pädokriminell. Die bewegen sich in ganz anderen Foren. Die sind versierte Internetnutzer, natürlich auch geschult im Laufe der Jahre in diesem widerwärtigen Geschäft. Darf man denn solche Leute ein Gesetz anregen lassen? Oder muss man die nicht irgendwo anders hinschicken?
Das ist aus einem Interview, was sie Radio 1 gegeben hat, welches im Internet veröffentlicht wurde und als MP3 vorliegt.
Also das Zitat, was Sie gerade von Frau von der Leyen zitiert haben, das zeugt davon, dass Frau von der Leyen nicht viel vom Internet versteht und auch nicht offensichtlich nicht so viel von Kinderpornografie im Internet. Ja. Es ist natürlich klar, dass technische Kompetenz und Pädophilie nichts miteinander zu tun haben.
Ja. Also wenn ich direkt die URL eingebe, komme ich überall hin und da hilft keine Sperre etwas. Und jeder, der es will, der kann es. Also es ist für mich eine ziemlich dumme Geschichte, aber wir haben Wahljahr.
Was passiert denn jetzt mit dem Gesetz?
Also ich gehe mal davon aus, dass es noch heftig öffentlich diskutiert wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob am Ende die SPD zustimmen wird, weil eben die Vorbehalte gegen dieses Gesetz doch so offensichtlich sind und auch so gut begründet sind, dass also, denke ich, mit guten Argumenten dieses Gesetz schon noch verhindert werden kann.
Okay. Es wäre schön, wenn daraus ein richtiger Schraubendreher würde für bestimmte Aufgaben und kein Universalwerkzeug, um alle möglichen unliebsamen Leute aus dem Internet zu blockieren.
Kann man eigentlich nur hoffen, dass im September, wo wir alle wieder einen Zettel abgeben können, vielleicht der eine oder andere nicht mehr aktiv ist.
Ja, Gott, also die Politik, die Kompetenz, die Technik und Internetkompetenz, die hat auch was mit Generationen zu tun. Und die Generationen, die in der Politik das Sagen haben, werden natürlich zunehmend auch jünger. Also insofern besteht eine gewisse Chance.
Lieber Herr Dr. Weichert, schönen Dank, dass Sie für uns da waren, für das Interview und schönen Tag noch.
Ihnen auch. Ja.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Ja, also ein bisschen erschreckt mich diese ganze Geschichte, was daraus geworden ist.
Aber alles, was in letzter Zeit so angefasst wird, ne, aus einer bestimmten Ecke heraus.
Ich weiß es nicht. Ich bin früher eigentlich kein Antikapitalist gewesen. Aber wenn ich mir das heute so ansehe, guck dir mal an, jetzt sollen also diese Mautbrücken ja letztendlich doch zur Überwachung der Autos benutzt werden. Die Begehrlichkeiten sind da. Am Anfang wurde es vehement dementiert. Wie ist es denn damals gewesen? Da hat sich ein Konsortium reingemeldet und wollte innerhalb von 11 Monaten etwas entwickeln, was überhaupt nicht funktioniert hat. Die sind immer wieder auf die Schnauze gefallen. Ja. Die sollten, glaube ich, einige Milliarden an Konventionalstrafe zahlen und das einfach vergessen worden.
Das redet kein Mensch mehr darüber. Nein, das haben wir bezahlt. Das haben wir alles zusammen bezahlt.
Ja, gut, aber...
Haben wir erlassen. Wir sind ja großzügig.
Haben wir erlassen. So, damit wir jetzt überwacht werden. So,
nee, damit und jetzt, wir jetzt die Banken das auch
und jetzt, auch jetzt kommt der nächste Schritt, hier eine Universalwaffe gegen alles das, was der Regierung unliebsam ist. Und wir dürfen noch nicht mal wissen, was wird gesperrt. Ja, sag mal, sind wir eigentlich für die Regierung da oder ist die Regierung für uns da? Wir sind doch eigentlich das Volk. Wir sind doch der Staat und nicht umgekehrt.
Wir sind das Volk?
Die sollen sich doch ein anderes Volk suchen, diese Typen, wenn sie so einen Mist machen.
Die finden doch kein anderes.
Deswegen kriegen wir die nicht los.
Ja, also ist es wirklich, wenn man so nachdenkt. Und viele Leute sagen ja, die merken das gar nicht, was mit ihnen geschieht. Die merken das erst dann, wenn sie irgendwo den Kopf doch mal anstrengen und dann weiterdenken.
Das war immer so, ja.
Das war meistens so. Denn,
oder wenn es zu spät war.
Ja, denn bei der Kinderpornografie, das erlebe ich immer wieder, die müssen doch irgendetwas machen.
Ja.
Und dann machen die irgendetwas und dieses irgendetwas, das sieht dann so aus, dass man den CC2 als unliebsam sehr schnell auf diese Liste bringt. Und
ja, aber was machen die denn?
Keiner darf diese Liste
sehen. Wenn der Rhein Hochwasser hat, dann muss ich Schutzmauern bauen. Ich kann nicht mit Handtüchern hingehen und kann versuchen, das aufzutrocknen.
Du kannst schon probieren. Du hast wenig Erfolg dabei.
Naja, da müsste ich mir aber noch ein bisschen Verstand dafür leihen.
Na, ach so, von wem?
Jetzt würde ich sagen, wir machen einfach mal Schluss.
Daumen hoch.
Daumen runter. Für das Gesetz.
Zicke-Zacke, Zicke-Zacke,
Ebüb. Kein Gesetz übrig behalten.
Ebüb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.